Ganz herzliches Willkommen an Fatih Çevikoğlu. Er ist der Murat an der Seite von Atze Schröder an dem Kiosk in Krai gewesen, aber er ist eben auch Theaterschauspieler, zum Beispiel in Düsseldorf. Er ist als Comedian unterwegs und eben jetzt auch als Buchautor. Kartonwand heißt sein Buch und es zeigt eine sehr neue und auch sehr persönliche Seite von ihm. Ich hatte erst überlegt, eine Kartonwand tatsächlich hier im Studio aufzubauen, habe mir dann aber gedacht, naja, eigentlich ist es ja nicht deine Kartonwand, sondern es ist die Kartonwand von deiner Mutter. Und das, glaube ich, muss man jetzt erstmal erklären. Sie hatte tatsächlich in ihrem Schlafzimmer eine Wand aus Umzugskartons. Was war in den Kartons drin?
Wir hatten zu Hause diese Wand aus Kartons und darin war das eingepackt und aufbewahrt, was wir benutzen sollten, wenn wir dann zurückgehen und in der Türkei leben werden.
Ist das eine Geschichte, die es tatsächlich nur bei euch zu Hause gab oder weißt du, ob es das in anderen Familien genauso gab?
Ich gehe jede Wette ein, dass jeder arbeitsmigrantische Mensch hier in unserem Land diese Karton so oder so ähnlich kennt. Im Keller, in der Garage, im Schlafzimmer, bei uns war es halt im Schlafzimmer oder wo auch immer. Aber jeder kennt diese Karton und diese Vorbereitung auf die Rückkehr.
Aber das ist praktisch ein Leben auf dem Sprung, kann man sagen. Was heißt das denn genau für eine Familie?
Naja, das heißt, dass die Absprache ist, wir werden zurückkehren. Und diese Rückkehr bereiten wir schon mal vor, indem wir die Sachen, die wir da benutzen wollen, hier schon mal wegpacken. Und das klingt auch im allerersten Moment richtig plausibel. Und du denkst, ah ja, okay. Nur im Laufe der Zeit stellt sich halt heraus, dass das mit der Umsetzung halt nicht so wirklich funktioniert. Und ehe du dich versiehst, bist du 10 und 15 und 20 und so weiter. Und hast immer noch dieses Konzept der Rückkehr irgendwie im Kopf, merkst aber gleichzeitig, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier oder 30 oder wie auch immer. Und dann fängt das an zu reiben. Und spätestens da müssen Fragen gestellt werden, was ist denn los? Und irgendwann kam auch die Einsicht, ich kann hier nirgends zurückkehren, wo ich nie gelebt habe.
Deine Eltern kamen in den 60er Jahren zu uns nach Deutschland, nach Köln-Nippes, um genau zu sein. Genau. Und damals war tatsächlich der Plan, nach 2 Jahren wieder in die Türkei zurückzukehren?
Naja, also das Anwerbeabkommen, was die Arbeitsmigranten nach Deutschland geholt hat, hatte in der ersten Fassung die Idee, dass es ein Rotationsprinzip geben soll. Das heißt, die Arbeitenden, die gekommen sind, sollten 2 Jahre arbeiten und gehen. Das war so ausgehandelt. Die Wirtschaft hat dann ziemlich schnell gesagt, die Idee mit der Rotation, es klingt zwar total toll, aber es hat auch Schwachsinn, weil es viel zu teuer. Und wir brauchen noch viel, viel, viel mehr Menschen. Also die Leute direkt wieder zurückzuschicken, ist keine gute Idee. Und da fängt auf der deutschen gesellschaftspolitischen Seite sozusagen der Punkt an, wo auch Deutschland und die Herren der Anwerbeabkommen nicht weitergedacht haben. Okay, dann haben sie die Rotation aufgehoben und darüber hinaus nichts gemacht.
War es denn nie die Idee bei dir in der Familie, sich es in Deutschland ja schön zu machen?
Nein, eben nicht. Also diese Idee, wir bleiben hier, sie werden hier bleiben, war nie Teil der Abmachung. Also das Rotationsprinzip als Grundgedanke erzählt das. Der Name, den die Menschen bekommen haben, ne? Die Personengruppe wurde Gastarbeiter genannt. Ne? Also da ist ganz klar Gastarbeiter. Übrigens Deutschland, das einzige Land, was seine Gäste arbeiten lässt, geht davon aus, dass die Menschen wieder gehen werden. Also die Integration der Menschen, dass sie hier heimisch werden, war nie geplant. Man könnte es anders ein bisschen überspitzt formulieren und sagen, wir sprechen hier nicht von einer misslungenen Integration, sondern von einer gelungenen Ausgrenzung. Die Arbeitsmigranten, die in großen Mengen nach Deutschland gekommen sind, wurden auch von Sekunde ein als Reservearmee für die Industrie gehandelt, hier im Ruhrgebiet für Untertagearbeit und so weiter. Und die mussten halt irgendwie untergebracht werden, dass sie irgendwie zur Arbeit kommen, wieder zurückkommen und übernachten können und so weiter. Das waren Arbeiterheime. Und darüber hinaus gab es keine Gedanken. Die brauchte es auch nicht, weil, der Plan war, die werden ja eh zurückkehren.
Wie war das bei euch? Also ich glaube, ihr hattet eine 50 Quadratmeter Wohnung für bis zu 5 Personen. Schon eine enge Kiste.
Genau, wir haben zu 5 auf 50 Quadratmetern gelebt. Und dann stand noch eine Mauer drin. Also ich mache dann immer gerne den Gag und sage, ich weiß, was es heißt, im Schatten der Mauer aufzuwachsen. Oder meine Mutter in einer Wohnung mehr verpackt als Christa in seinem ganzen Leben. Aber das war die Situation. 50 Quadratmeter zu 5.
Und ihr hattet euer Etagenbett in der Küche?
Wir hatten so eine Wohnküche und mit so einer Neonröhre an der Decke und da war in einer Ecke war so ein Etagenbett und um das Etagenbett war so ein Vorhang gezogen. Das war die Kindheit.
Ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum es vielleicht für viele auch gar keinen Grund gab, zum Beispiel die Sprache zu erlernen. Also schon die Sprache, die man auf der Arbeit brauchte, aber für mehr auch nicht.
Die Idee war, wir werden zurückkehren. Mein Vater kam als gelernter Schlosser nach Deutschland und hat hier gearbeitet und dachte, ja, wir werden zurückkehren. Meine Mutter kam als Grundschullehrerin hierhin und hat auch nochmal den Statusverlust erlebt, den man halt von, du bist Lehrerin und dann bist du am nächsten Tag nichts und dann bist du vielleicht Näherin. Nichts gegen Näherin, aber du weißt, was ich meine. Es geht um den Statusverlust. Und die haben gedacht, wir werden eh zurückgehen. Das lohnt nicht. Und auf der anderen Seite, die Gesellschaft, die Politik hat auch nie Anstalten gemacht, die Menschen hier Angebote zu machen, dass sie ein Teil des Ganzen werden können. Es gab Türkenklassen, weil der Gedanke war, wenn die zurückkehren, dann haben sie es einfacher. Das war immer so der Plan. Es gab, wenn es Sprachkurse gab, dann immer nur arbeitsbezogen. Als es Mitte der 80er das erste Mal der Gedanke aufkam, die Frauen, die halt da irgendwie rauszuholen, hat man festgestellt, die Module, die wir anbieten, sind eigentlich auch für männliche Fabrikarbeiter. Also guten Tag, Meister, wo ist die Werkbank? Ist jetzt kein Satz, den eine türkische Hausfrau, Mutti sagen, lernen können muss, wenn sie irgendwie einkaufen gehen will.
Ich habe so den Eindruck, deine Eltern haben auch enormen Erfolgsdruck gehabt, insofern, dass die Eltern deiner Mutter ja nicht so begeistert davon waren, dass die nach Deutschland gegangen sind. War das sowas, dass man tatsächlich nicht sagen konnte, okay, das war nichts hier, wir gehen jetzt wieder zurück und gestehen das ein?
Der Erfolgsdruck würde ich es nicht nennen. Es war eher das Unverständnis meines Opas, der war leitender Angestellter bei der Post und dem ging es allen irgendwie recht gut, der gesagt hat, was willst du in Deutschland? Weißt du, wer nach Deutschland geht? Die es nötig haben. Du hast es nicht nötig. Du bist Lehrerin, du hast einen Job, du hast eine Schule, du hast ja alles. Dein Mann ist Schlosser, ist doch alles gut. Also was soll der Quatsch? Ne? Und als sie dann gegangen sind, auch das wieder ein weiterer Punkt in der Architektur, im Ungleichgewicht dieses Systems, dass sie halt hier hingekommen ist mit dem Gedanken, meine Eltern wollen das nicht, ich will hier eigentlich auch nicht sein, ich will zurückkehren. Ich gehe jetzt mit meinem Mann mit und bin jetzt hier eine Zeit lang und dann kämen wir zusammen zurück. Das war so eher die Motivationslage.
Zurückkehren ist sowieso ein Stichwort, insofern, dass deine Brüder und du ja auch zurückgeschickt worden seid, praktisch als Vorhut.
Naja, es gab den ersten Versuch in den 80ern, als ich die 10. Klasse hinter mich gebracht habe, die Kartons und mich in die Türkei zu schicken. Mein kleiner Bruder war noch zu klein und mein älterer Bruder hatte schon Arbeit, aber man könnte ja schon mal die Kisten drüber packen und den Vati dahin packen. Und ich sollte dann in Izmir auf eine deutschsprachige Schule gehen, das Izmir Fatih College. Und dazu ist es aber leider nie gekommen, oder Gott sei Dank, das kommt immer darauf an, weil der Transport einfach unerwartete Probleme bereitet hat.
Ist das tatsächlich eine Geschichte, die in eurer Familie so passiert ist, oder gilt das auch für viele andere?
Es gibt viele Familien und viele Geschichten von Menschen, die die Rückkehr probiert haben. Und nicht wenige sind damit halt auch gescheitert, weil die Distanz dann doch zu weit war und oder der Plan nicht ausgereift war oder die Finanzmittel zu schnell aufgebraucht waren oder weil die lieben Verwandten einen dann über den Tisch gezogen haben etc. Also da gibt es viele, viele Beispiele und viele von denen sind auch gar nicht so schön. Es gibt auch welche, die es geschafft haben, aber es gab unzählige, die da große Probleme mit hatten.
Jetzt wieder zurück nach Deutschland. Wie belastend war das für euch als Familie, diese ganze Situation?
Ja, die Belastung hat sich erst im Jahrzehnte später gezeigt. Diese Abmachung halt, wir werden zurückkehren auf der einen Seite und was ja für uns gilt, für die zweite Generation, also die Kinder der ersten Arbeitsmigranten sozusagen, ist diese Situation, dass man hin und her geschickt wurde. Dass Kinder, also wir speziell oder auch also ganz viele Kinder, das gilt für über 700.000 Kinder von Arbeitsmigranten, wurden zwischen Türkei und Deutschland hin und her geschickt und da sind die sogenannten Kofferkinder entstanden. Und die Kofferkinder sind Kinder, die halt entweder in der Türkei waren und hier hingeholt wurden, dann wieder zurückgeschickt wurden oder hier geboren wurden und dann nach Deutschland geschickt wurden, also hin und her geschickt wurden die ganze Zeit. Und das hat zur Folge, dass die in der Eltern-Kind-Bindung, in dem Vertrauensverhältnis, in dem Zugehörigkeitsverhältnis, da, glaube ich, große Defizite entstanden sind.
In deinem Buch gehst du auch sehr schonungslos mit deiner Familie um, Thema Gewalt. Dein Vater ist da leider ein trauriges Beispiel für.
Ja, die Gewalt in der Familie in den 70er und 80er Jahren ist, glaube ich, jetzt nicht auf unsere Familie begrenzt. Körperliche Züchtigung war ein Teil des Erziehungskonzepts in Deutschland. Erst 97 wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung ins Gesetz geschrieben. Bis dahin war der Gedanke, dass man die Kinder ruhig mal schlagen kann und schlagen soll und bestrafen soll und bestrafen muss, um es auch irgendwie, dass er nur gut gemeint ist und so weiter. Das war schon sehr verbreitet und bei uns auch.
Es gibt diese Geschichte mit dem BMX-Rad, das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf.
Ja. Also neben der körperlichen Gewalt, die entstanden ist, gab es auch psychische Gewalt im Sinne von, dass ich halt weiß, was du brauchst, was dir gefällt, was du hast und das nehme ich dir weg. Und da gab es halt die Geschichte mit dem BMX-Rad. BMX-Räder waren in den 80er, die Älteren werden sich erinnern, der ganz heiße Scheiß.
Na klar, ich hatte auch eins.
So. Und die waren auch alle unfassbar teuer, Kuwahara und GT und was es so alles halt gab und alles unfassbar teuer. Und irgendwann gab es auch so ein BMX-Rad aus dem Discount, BMX 2000, der letzte Scheiß unter uns.
Ich glaube, ich hatte das auch, aber gut.
Ja, ich hatte das auch, aber es war halt nichts im Vergleich zu diesen Mörder-Bikes, die anderen hatten. Aber lange Rede, Mikrosinn, irgendwann habe ich irgendwas verbrochen, was anscheinend nicht haltbar war und mein Vater hat mir den Schlüssel von dem Fahrrad abgenommen. Und ich war der glücklichste Junge der Welt bis dahin. Und als er mir den abgenommen hat, war ich sehr unglücklich. Und irgendwann musste ich ihn fragen, wann ich den Schlüssel wiederbekomme. Und er sagte dann nur, in 2 Jahren. Und in dem Moment habe ich ihn einfach gehasst. Und das Allerschlimmste an der Geschichte ist, der hat das auch durchgezogen.
Ich weiß, das ist ein halbes Jahr später nochmal nachgefragt.
Genau, ich dachte, komm, wir können heute Wetter schön, können wir zum Frühling fahren, zum See fahren. Papa, kann ich hier fahren? Wir haben noch 2 Jahre gesagt, oder nicht? Ja, das haben wir gesagt. Okay, entschuldigen Sie bitte die dumme Nachfrage.
Tja. Jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, die vielleicht in der Familie nicht ganz so rund gelaufen sind, aber man muss ja auch ehrlich sein, in Deutschland ist auch einiges schief gelaufen zu der Zeit. Insofern, dass man ja tatsächlich eben gesagt hat, die Menschen kommen nur zum Arbeiten und gehen dann wieder. Was ist damals alles schief gelaufen?
Schief gelaufen ist, dass beide Parteien, also sowohl die deutsche politisch-gesellschaftliche wie auch die türkische migrantische Community, den Moment verpasst haben, den Kurs zu korrigieren, als klar wurde, das wird hier nichts mehr zurückkehren. 1961 wurde das Anwerbeabkommen geschlossen, 1972 wurde es ausgesetzt, wurde es beendet und 1973 wurde dann der Familienzuzug eingeräumt. Und spätestens dort, also Anfang der 70er, hätte man mitdenken können, dass die Menschen hier bleiben werden. Das ist ja, das, also da muss man jetzt kein Genie für sein. So, es mussten jetzt 40 Jahre vergehen, von 61 an bis in die Nullerjahre, bis Deutschland erstmal sich dazu in der Lage sah, zu sagen, ja, wir sind ein Zuwanderungsland. Die ersten Integrationskurse in Deutschland gibt es erst seit 2005. Also der Gedanke der Teilhabe, dass die hier ein Teil der Gesellschaft werden, war ja nie da. Ich würde sogar so weit gehen sagen, dass die Integration in Deutschland gegen einen Widerstand passiert. Du musst dich, wenn du dich als Teil des Ganzen siehst und zeigst, dann gibt es immer noch Leute, was? Ja, Fatih, du doch nicht. Doch, ich, genau. So, Deutsche, so sehen die jetzt aus. Und das ist ein Prozess, der sich seit Jahrzehnten hier in diesem Land abspielt, sozusagen.
Wobei Deutschland ja auch Gastfreundschaft kann. Das sieht man doch jetzt an der Ukraine.
Wir können es Ukraine sagen, aber vorher hatten wir 91, hatten wir die sogenannten Russlanddeutschen, die aus Kasachstan hier hingekommen sind. Das hat Helmut Kohl dann auch von der politischen Ebene so eingestellt, dass die halt hier hin und eine Wohnung bekommen und Pässe bekommen und hier willkommen zu Hause und ihr gehört hier hin und ihr seid hier und das ist euer Land und so weiter. Also es geht, sie können. Als dann die Ukrainer kamen, an den Bahnsteigen, die Flaggen, die Menschen, die Sprache selber können, super, so soll das sein. So können sich Menschen angenommen, gesehen, willkommen geheißen fühlen. So, ne? Und das war, wenn ich jetzt ein Syrer bin, der 2015 gekommen ist und sehe, was die können und was die machen und wie sie es bei mir gemacht haben, würde ich mindestens ein Fragezeichen im Kopf haben.
Was würdest du dir wünschen für die Generation deiner Eltern?
Es wäre schön, wenn deren Lebensleistung gesehen werden könnte, wenn die auf den letzten Tagen halt ihre Rosen noch bekommen, sozusagen. Meine Mutter, die ist verstorben und das zentrale Thema des Buches ist ja, ob es eine Verbindung gibt zwischen Migration und psychischer Krankheit. Und in den Anfangsjahren lebten irgendwie ein paar hunderttausend Menschen über 60 in Deutschland. 2030 werden es 2,8 Millionen sein. Also die Zahl der Arbeitsmigranten, die im Rentenalter und darüber hinaus hier sind, ist riesig groß. Und wie können wir den Menschen, die in dieser Gruppe, und das sind glaube ich auch nicht wenige, Auffälligkeiten haben, psychisch erkrankt sind und so weiter, wie können wir die gesundheitstechnisch im Gesundheitssystem abholen? Da stellen wir leider fest, und das ist auch eine bittere Erkenntnis des Buches, dass da das Gesundheitssystem überhaupt nicht darauf vorbereitet ist.